Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wir beten dich an. Und du bist würdig, dass du geehrt wirst. Wir danken dir für diesen Tag und wir bitten dich um offene Ohren und offene Herzen, dass wir dein Reden verstehen dürfen. Herr, wirke du unter uns und wir danken dir für deine Verheißung, dass der Glaube durch dein Wort kommt und durch die Verkündigung deines Wortes und sind gespannt, wie du wirkst. Amen. Wir lesen gemeinsam den Galaterbrief oder aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Galaterbrief, Kapitel 5, ab Vers 24. Dort schreibt Paulus: Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist sind, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Paulus beginnt mit den Worten, die aber Christus angehören. Es gibt Menschen, die gehören zu Christus. Ich sehe hier viele vor mir. Und weil sie zu dieser Person, zu Christus gehören, nennt man diese Menschen Christen. Christen sind keine Übermenschen. Christen sind keine besseren Menschen. Sie haben einfach einen anderen Herrn in ihrem Leben als die übrigen Menschen, nämlich Jesus Christus. Und vielleicht stört sie jetzt meine Formulierung, sie haben einen anderen Herrn. Ja, ich bin doch mein eigener Herr in meinem Leben, ich habe doch keinen anderen Herrn. Der Musiker Bob Dylan, seinerseits einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, er hat ein Lied geschrieben mit dem Titel «You've gotta serve somebody». Zu Deutsch, du musst jemandem dienen. In den Strophen dieses Liedes zählt Bob Dylan dann verschiedenste Lebenssituationen auf. Er schreibt, du magst der Botschafter von Frankreich oder England sein. Vielleicht bist du ein Glücksspieler. Du magst der Weltmeister im Gewichtsheben sein. Du magst ein Prominenter sein. Ganz egal. Und im Refrain kommt dann immer dieselbe Schlussfolgerung. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Ich glaube, Bob Dylan hat da etwas Wahres erkannt. Der Mensch dient immer jemandem. Wir haben keine Wahl, ob, sondern nur wem wir dienen wollen. Jeder Mensch hat einen Herrn im Leben, ob er das zugibt oder nicht. Vielleicht merken wir es nicht einmal, dass wir einem Herrn dienen. Und glauben vielleicht, ich bin frei. Sind wir das wirklich? Es gibt unzählige Menschen, besonders Männer, die werden kontrolliert und gesteuert von Pornografie, Selbstbefriedigung, sexuellen Fantasien. Sie sind Sklaven der Sexualität. Sie können nicht Nein sagen. Andere dienen dem Geld. Ihre Gedanken sind total gesteuert von ihrem Bankkonto. Wiederum andere dienen ihrem eigenen Aussehen und Ansehen bei den Menschen. Die wichtigste Frage ist, wie komme ich an bei den anderen? Was denkt der andere über mich, wenn ich jetzt das tue? Und sie merken gar nicht, dass sie gesteuert sind von den Meinungen der anderen. Wiederum, andere machen ihr persönliches Glücksgefühl zu ihrem obersten Herrn. Sie rennen immer dem nächsten Glücksmoment hinterher. Sie sind Diener ihrer eigenen Gefühle und Glückshormone. You've got to serve somebody. Und Paulus, der hier diesen Brief an die Christen in Galatien, also die heutige Südtürkei, schreibt, er fasst alle diese möglichen Herren zusammen und reduziert sie eigentlich auf zwei. Er sagt, entweder dienen wir unseren eigenen Begierden, unserem Fleisch, unseren Lüsten, sündigen Lüsten, oder wir dienen Jesus Christus. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Christwerden ist ein dramatisches Ereignis. Es kommt zu einem klaren Herrschaftswechsel in unserem Leben. Das alte, von der Sünde regierte Leben wird total hinter sich gelassen. Ja, Paulus spricht hier sogar von einer Kreuzigung, von einer Hinrichtung. Der alte Mensch wurde hingerichtet. Er ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben. So schreibt er in Römer 6,6 Paulus, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Macht und Autorität, uns von der Herrschaft der Sünde zu befreien. Halleluja! Jesus macht frei. Und im Gegenzug schenkt er uns dafür seinen Geist, den Heiligen Geist, der uns nun in Liebe und Klarheit leitet in unserem Leben. Wenn wir im Geist sind. Wenn wir aber nun im Geist sind, sagt Paulus, so lasst uns auch im Geist wandeln. Paulus unterscheidet hier zwei Zustände. Auf der einen Seite im Geist sein. Das ist das, was wir eben gerade besprochen haben, damit sind Christen gemeint. Menschen, die von der Herrschaft der Sünde befreit wurden und von Jesus nun seinen Geist geschenkt bekommen haben. Im Geist sein. Und nun gibt es aber noch einen zweiten Zustand, im Geist wandeln. Es ist wie so ein Schritt, wo es noch weitergeht. Im Geist wandeln heißt nun auch entsprechend diesem Geist zu leben. Also nicht nur ihn zu erhalten, sondern auch ihm gemäß zu leben. Was Paulus hier zu den Galatern sagt, ist, hey, da hat ein Herrschaftswechsel in eurem Leben stattgefunden. Und bitte lebt jetzt auch entsprechend eurem neuen Herrn. Ihr habt eure gottlosen Leidenschaften und Lüste gekreuzigt, als ihr euch Jesus zugewendet habt. Und nun lebt gemäß eurem neuen Herrn, gemäß dem Geist Gottes. Nochmals Römer 6, diese beiden Kapitel, Römer 6 und hier Galater 5 am Ende, sind sehr ähnlich. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Im Geist Gottes wandeln meint sein ganzes Leben, alle unsere Lebensbereiche, was wir haben und was wir sind, Gott hinzugeben, uns von ihm prägen zu lassen. Ich habe hier mal einen, nennen wir ihn Bob, ein Christ. Er wurde Christ, da war dieses Ereignis in seinem Leben, sein alter Mensch wurde gekreuzigt und er hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Und dieser Bob hat sehr viele Lebensbereiche und Ressourcen in seinem Leben. Da ist einmal sein Wille und seine Gefühle, sein Temperament, aber auch seine Gedanken an das, was er denkt, womit er die Zeit verbringt in seinem Tag, wo er seine Gedanken hinlenkt. Da ist sein Reden, seine Worte, die er spricht, wo er sehr viel reden kann. Da ist seine Augen, wo sieht er hin, wo lenkt er seinen Blick, mit was beschäftigt er sich? Sein Verhalten, wohin er geht, was er tut. Er hat sehr viel Zeit bekommen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die ihm zur Verfügung stehen. Er hat Energie, er hat Kraft, er hat auch Geld, er ist Schweizer, er hat einen großen Wohlstand. Und jetzt beginnt er, alle diese Lebensbereiche, seine Glieder, unter die Leitung des Heiligen Geistes zu stellen. Er beginnt im Geist Gottes zu wandeln. Nicht nur, dass er ihn erhalten hat, sondern jetzt gibt er sein Leben ihm ganz hin und lässt sich prägen von ihm. Und wisst ihr, was das Resultat ist von dem? Wir lesen es auch im Kapitel 5 im Galaterbrief. Das Resultat ist, dass der Geist Gottes Frucht bringen kann in unserem Leben. Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter, sie werden uns im 22. Vers aufgezählt im Galaterbrief. Wenn wir aber im Geist sind, so lasst uns auch im Geist wandeln. Leider geschieht das nicht automatisch. Paulus schreibt im gleichen Kapitel 5, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir haben unsere Lüste und Begierden dank Christus gekreuzigt. Das ist fest. Wir müssen dem Fleisch nicht mehr dienen, aber wir können noch. Wir können es noch. Und ich beobachte es immer wieder bei mir und ich meine es auch bei vielen Christen zu beobachten, dass wir uns im Kampf gegen unser Fleisch und für einen Lebenswandel im Geist etwas zur Ruhe gesetzt haben. Ich denke, viele Christen geben sich vorschnell zufrieden mit dem Christenleben, das sie halt gerade leben. Man kann es sich als Christ in der Schweiz sehr gemütlich einrichten. Vielleicht sind wir aber auch müde geworden. Müde im Kampf gegen die Sünde und im Kampf für Gott. Vielleicht haben wir es ja versucht, monatelang. Vielleicht haben wir uns angestrengt und Frustration ist eingetreten. Und vielleicht sind wir sogar in einigen Bereichen wieder in unser altes Leben zurückgekehrt. Nicht wenige Christen im Westen, wage ich zu behaupten, sind eher hier als da. Ich nenne es einmal das Standby-Christentum. Standby ist ja diese Funktion beim Computer, wo der Computer zwar nicht völlig ausgeschaltet wird, aber die eigentlichen Nutzfunktionen auf dem Bildschirm, die sind temporär deaktiviert. Man kann nicht auf den Computer zugreifen. Das Eigentliche, wozu wir Christen berufen wurden, nämlich immer mehr im Glauben zu wachsen, in jedem unserer Lebensbereiche entsprechend dem Geist Gottes zu leben, wird nicht mehr so ernst genommen. Gott hat uns aber gerade seinen Heiligen Geist dazu gegeben, damit wir die Kraft haben, ein solches Leben zu leben. Erster Thessalonicher 4, 7 und 8. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung, das ist der Fachausdruck, für immer näher, immer gottähnlicher zu werden. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Nun, das Gute am Standby-Modus beim Computer ist ja, dass er jederzeit und ohne große Vorbereitungen oder längere Wartezeiten wieder aktiviert werden kann. Es genügt ein, zwei Mausklicks, vielleicht noch kurz das Passwort, und schon sind wir wieder da. Die große Frage ist natürlich ja, wie geschieht denn das im Christenleben? Wie können wir denn hier wiederum gemäß dem Geist Gottes zu wandeln? Wie schaffe ich es, von hier nach hier zu kommen und vielleicht noch wichtiger, hier zu bleiben? Interessant ist, dass Paulus vom Thema der Heiligung gleich übergeht zur Gemeinde. Das erste Wort, das Paulus im Kapitel 6 schreibt, ist Brüder oder auch zu übersetzen Geschwister. Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr ihm wieder zurecht. Ein Mensch, der von einer Übertretung übereilt wird. Paulus beschreibt hier also einen Menschen, der Mühe hat, im Geist Gottes zu wandeln. Diese Person, die Paulus hier beschreibt, hat Bereiche in ihrem Leben, die nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes sind. Mit anderen Worten sagt hier also Paulus, hey, helft einander, gemäß dem Geist Gottes zu wandeln. Wem hilfst du, gegenwärtig im Geist Gottes zu wandeln? Welchem deiner Glaubensgeschwister bist du gerade dabei zu helfen, dass er einen Schritt weiterkommt in seinem Glaubensleben? Vielleicht tiefer, noch tiefer in die Liebe Gottes verwurzelt zu werden. Vielleicht noch mehr im Vertrauen ihm gegenüber zu wachsen. Vielleicht sanftmütiger zu werden mit den Mitmenschen. Merkt ihr, wie Paulus hier die Gemeinde zum Ort macht, an dem wir lernen können, was es heißt, gemäß dem Geist Gottes zu wandeln? So helft ihr, die ihr geistlich seid. Interessant ist, so helft ihr, die ihr geistlich seid. Christen, die im Geist wandeln, erkennt man daran, dass sie ihren Glaubensgeschwistern helfen, in ihrem Glaubensleben vorwärts zu kommen. Gerade die Geistlichen, also die Christen, die schon im Geist Gottes wandeln, sollen ihren Mitgeschwistern helfen auf diesem Weg. Christen, die im Geist wandeln, erkennt man daran, dass sie ihren Glaubensgeschwistern helfen, in ihrem Glaubensleben vorwärts zu kommen. Wenn ihr mich also fragt, wie komme ich von hier nach hier, dann gebe ich euch zur Antwort durch die Gemeinde, durch die Gemeinschaft von anderen Christen, die einem helfen. Die Gemeinschaft von Christen wurde uns von Jesus geschenkt, damit wir einander helfen können, im Glauben zu wachsen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Sünde überwunden und Wachstum in der Beziehung zu Jesus stattfinden soll. Wo sonst sollten wir denn im Glauben wachsen, wenn nicht in der Gemeinde, in der Welt? Ja, dann viel Spaß, wenn ihr in der Welt lernen wollt, was Enthaltsamkeit bedeutet oder was es bedeutet, nicht zu lästern über andere oder was es bedeutet, Jesus mehr zu lieben. Die Welt kennt Jesus nicht. Nein, die Gemeinde wurde uns von Jesus geschenkt, zur Seite gestellt, damit wir miteinander den Glaubenskampf kämpfen können und einander aufrichten, ermutigen. Noch deutlicher wird diese Tatsache im zweiten Vers im Kapitel 6. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wieder so ein steiler Satz von Paulus. Wie erfüllen wir das Gesetz Christus? Wie bereiten wir Jesus Freude? Indem wir den anderen helfen, ihre Lasten zu tragen. Ich habe lange Zeit diesen Vers immer so verstanden, dass es hier bei den Lasten um sogenannte Schicksalsschläge geht, also unverschuldete Lasten. Und ich durfte es erleben, dass Christen gerade bei Todesfällen oder bei Krankheiten eng zusammengestanden sind und dass sie einander getragen haben in diesen schweren Zeiten, ermutigt. Schau auf Jesus, bleib dran. Aber als ich dieses Wort Last etwas genauer angeschaut habe und plötzlich gemerkt habe, hey, im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, kommt genau dieses Wort Last wieder vor und dabei geht es darum, dass den Menschen keine weiteren Lasten als die Fernhaltung von Unzucht, von Götzendienst und so aufgelegt wird. Und ich habe überlegen zu beginnen und gemerkt, auch hier im Kontext geht es ja darum, wenn einer übertretet, also das Gesetz übertritt. Es geht also nicht nur um unverschuldete Lasten, sondern auch um Laster. Merkt ihr den Unterschied? Lasten und Laster. Einer trage
des anderen Laster. Und ich habe das Gefühl, das fehlt in unseren Gemeinden. Ihr könnt mich nach der Predigt gerne eines Besseren belehren und ich freue mich, wenn das euch, bei euch geschieht. Wenn ihr auch helft, einander die sündigen Verhaltensweisen zu tragen und zu überwinden und nicht nur die unverschuldeten Lasten. Aber ich glaube, einer trage des anderen Laster, es kommt wirklich zu kurz in unseren Gemeinden. Und nun möchte ich euch fragen, was meint ihr, warum tun wir uns Christen so schwer, einander zu helfen, die sündigen Verhaltensweisen zu überwinden und somit mehr und mehr unter der Leitung des Heiligen Geistes zu wandeln? Tauscht doch einmal aus, vielleicht mit eurem Nachbarn oder der Person, der hinter euch sitzt, warum tun wir uns in dieser Sparte so schwer, einander zu helfen, diese sündigen Verhaltensweisen zu überwinden? Tauscht euch mal kurz aus, vielleicht 2-3 Minuten, und dann sammeln wir einige Antworten.
Gut, dann sammeln wir jetzt einmal auf das, was ihr gekommen seid. Es ist immer schön zu sehen, wenn ihr so angeregt austauscht. Mega toll, das sollte viel mehr stattfinden. Also ihr dürft gerne auch nach dem Gottesdienst noch darüber sprechen. Und ja, jetzt einfach mal 2-3 Wortmeldungen. Auf was seid ihr gekommen? Ja, danke vielmals, ja, dass man vielleicht gar nicht dazu steht, dass man ein Problem hat.
Man weiß es einfach nicht, oder? Von anderen. Kann es nicht sein.
Ja, wird schwierig, einander die Lasten zu tragen, wenn man gar nicht weiß, wo die Lasten sind. Danke vielmals. Weitere Antworten?
Ja, die Schwachheit, also schwach gegenüber der Sünde kann sein.
Ja, dass wir Mühe haben, einander zu tragen. Oder
wenn man schwach ist, die Sünde einen Versuch zu nehmen.
Also ja.
Dass
ja.
Man das stärker kann werden, wenn man austauscht.
Ja, danke. Ja.
Ich denke, das hat sicher auch nicht.
Mhm.
Es braucht das Vertrauen
Ja. Mhm. Was ja eigentlich bei Christen gegeben sein sollte. Also wir sind eine Familie im Geist Gottes, zusammengeschweißt durch das Band der Liebe. Ja. Mhm. Vielleicht sich auch nicht die Finger verbrennen. Ja, und du würdest sagen, diese Personen fehlen etwas, die wirklich tragen können in unseren Gemeinden? Vielleicht, ja. Also, super, ganz herzlichen Dank für eure Antworten. Und wir haben viel Gutes gehört und ich würde auch sagen, viel Wahres. Ich sage euch noch meine beiden Antworten, auf die ich gekommen bin und die sich gut überlappen mit euren Antworten. Als ich mir das überlegt habe, bin ich zuerst auf eine Antwort gekommen. Wir tun uns darum so schwer, so denke ich, einander zu helfen, die Laster zu tragen, weil wir Christen voreinander so tun, als gäbe es in unserem Leben gar keine wirklich ernstzunehmenden Lasten. Ja, ich bin nicht perfekt. Ich glaube, das würde jeder von uns sagen. Aber weißt du, so wirklich Schwierigkeiten und Probleme, nein. Irgendwo ist da so ein falscher Stolz bei uns Christen und haufenweise Scham. Man will ja sein Gesicht nicht verlieren. Und diese beiden Dinge, der Stolz einerseits und die Scham andererseits, hindern uns, dass wir einander zu Lastenträgern werden können. Und das bewegt mich. Gemeinde ist nicht der Ort, wo sich perfekte Menschen treffen. Gemeinde ist der Ort, wo laut Paulus es Lasten gibt, sonst würde er doch nicht sagen, dass wir einander die Lasten tragen sollen. Eigentlich ist es absurd. Ein Christ ist nicht ein perfekter Mensch, sondern eigentlich ein Mensch, der sich gerade eingesteht, dass er nicht perfekt ist und darum Hilfe braucht und zu Jesus geht. Aber irgendwie schafft es der Teufel immer wieder, dass er aus einem anfänglichen, demütigen und nach Hilfe suchenden Menschen einen stolzen und ängstlichen und schamerfüllten Christen macht. Und dieser Stolz, gepaart mit Scham und Angst vor der Reaktion der anderen, ist Gift für unsere Jesus-Nachfolge. Und Satan nützt das schamlos aus. Satan nützt diese Anonymität, die unter uns Christen in den Gemeinden ist. Und wie heilsam und befreiend ist es, wenn man in Gemeinschaft von Christen ehrlich und offen zu seinen Schwächen stehen kann und dann Unterstützung von seinen Glaubensgeschwistern bekommt, um im Glauben zu wachsen. Dazu ist Gemeinde da. Gemeinde sollte eigentlich gerade der Ort sein, wo wir behütet, ohne Angst zu haben von Sprüchen und weiß nicht was alles und abschätzigen Blicken, unser Herz öffnen können. Schaut, es hilft niemandem, wenn wir als Christen hochgeistlich unsere Fassade aufrechterhalten und irgendwelchen Standards noch halbwegs zu genügen versuchen, aber eigentlich sind wir innerlich kurz vor dem Bankrott. Und darum möchte ich dich heute Morgen ermutigen, wage einen ehrlichen Blick auf dein Christenleben. Tritt einmal einen Schritt zurück und schau auf dein Leben mit Jesus. Wie sieht das ehrlich aus? Bin ich eher im Geist oder wandle ich im Geist? Ich habe hier ein Blatt mit einigen Aussagen. Ich lese sie euch vor, es ist etwas klein gedruckt. Und da steht zum Beispiel, ich habe die Gewissheit, dass meine Schuld vergeben ist und durch Gottes Gnade ich erlöst bin. Oder ich habe eine regelmäßige Gebetszeit. Ich habe in den letzten 4 Wochen eine deutliche Antwort auf Gebet erfahren.
Mein tägliches Gebet enthält nicht nur Bitte, sondern Anbetung, Danksagung, Sündenbekenntnis, Bitte und Fürbitte. Oder auch hier, ich erlebe es, wie mir Gott Sieg schenkt über Versuchungen. Ich bete regelmäßig und namentlich für verlorene Menschen. Ich bilde andere aus, damit sie wiederum andere ausbilden können, als Jünger Jesu zu leben. Ich habe hier einige von diesen Blättern mitgenommen. Und wer möchte, darf dann nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und so ein Blatt mitnehmen. Es soll eine Hilfe sein, um mal diesen Blick zu wagen auf unser Christenleben. Es soll kein Regelkatalog sein. Es ist kein Regelkatalog. Es geht überhaupt nicht darum, dich zu entmutigen, weil du vielleicht merkst, wenn du diese Sätze mal durchgehst, da bin ich ja weit davon entfernt. Es geht auch nicht darum, sich zu vergleichen und dann vielleicht zu denken, oh ja, da kann ich sofort das ankreuzen, trifft zu, ja, da, bam, bin ich ein guter Christ. Da hätten wir es auch nicht verstanden. Ziel ist es, dass uns das hilft, diesen Blick auf unser Leben ehrlich mal zu schauen und nachdem wir das einmal in Ruhe ausgefüllt haben und Bereiche erkannt haben, die vielleicht noch nicht unter der Leitung des Geistes sind, dann den Stolz und die Scham zu überwinden, Satan ein Nein zu geben und zu sagen, so und jetzt gehe ich auf eine Person zu und sage, hey, Jesus hat mir da in meinem Leben was aufgezeigt. Da habe ich Mühe in diesem Bereich. Könntest du mir helfen? Könnten wir uns vielleicht regelmäßig treffen gemeinsam? Könntest du vielleicht mir ab und zu mal nachfragen, für mich beten? Oder hast du Tipps, wie ich da weitergehen kann? Glaubt ja nicht, dass ein Pastor nicht auch hier drin ist. Ich bin voll da in diesen Aussagen auch dabei. Und ich darf erleben, wie wertvoll und befreiend es ist, mit Glaubensgeschwistern ehrlich und eifrig unterwegs zu sein, um im Glauben zu wachsen und Sünde zu überwinden. Ich denke hier besonders an einen Bruder im Herrn, mit dem ich mich regelmäßig treffe und der mir auch unangenehme Fragen stellen darf. Und eigentlich habe ich das nicht so gerne. Es gibt Fragen, da möchte ich nicht, dass er fragt. Aber es ist befreiend und ich bin dann doch froh, wenn er mal etwas anspricht in meinem Leben. Also das war meine erste Antwort, dass wir leider oft so tun, als gäbe es gar keine ernstzunehmenden Laster in unserem Leben. Auf das Zweite, wo ich gekommen bin, das schreibt uns Paulus in 4 kleinen Worten. Ich meine, das ist der Grund, warum auch hier in den Gemeinden dies zum Teil fehlt. Und zwar im Vers 1, Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen, und jetzt kommt's, im Geist der Sanftmut. Im Geist der Sanftmut, wieder zurecht. Alles andere ist nicht geistlich. Gerade die Christen, die meinen, ach so geistlich zu sein, vergessen diese 4 Worte leider oft. Im Namen der Geistlichkeit oder der Rechtgläubigkeit werden dann Glaubensgeschwister schräg angeschaut, gemieden, überheblich behandelt, statt dass man ihnen hilft. Im Geist der Sanftmut. Ich gehe sanft, verständnisvoll, milde mit meinen Mitchristen um. Gerade weil ich weiß, dass auch ich in diesem Prozess der Heiligung bin und auch ich fallen kann. Paulus sagt es ja dann und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Jeder Christ ist noch in der Schule von Jesus Christus. Wir sind alle Lernende. Wir sind alle noch in der Heiligung. Und ich persönlich möchte, dass Mitchristen zu mir kommen können und ehrlich sagen können, wo ihre Probleme im Glauben liegen, ohne dass sie Angst haben müssen, dass jetzt ein verächtlicher Blick oder ein dummer Kommentar oder so etwas kommt. Und das kann bei mir zum Teil passieren. Und dann bin ich mega dankbar, dass ich wieder sagen kann, schau, es tut mir mega leid, ich habe falsch reagiert. Im Geist der Sanftmut. Das heißt nicht, dass ich die Sünde rechtfertige oder dass ich sie leichtsinnig behandle. Nein, aber es heißt, dass ich Verständnis zeige und immer sehe, wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich ihn ermutigen und nicht in den Boden abstampfen? Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ich möchte schließen mit Hebräer 12. Und im Hebräer 12 ist die Rede davon, dass Christen schlaff geworden sind, dass ihre Hände schlaff sind, dass sie nicht mehr aufstehen und laufen in diesem Kampf. Und vielleicht bist du auch so eine Person, auch so ein Christ, der sich etwas zur Ruhe gesetzt hat. Vielleicht aus Frust, vielleicht aus Bequemlichkeit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Jesus dir heute Morgen so ganz leicht die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, schau, da möchte ich eigentlich dich verändern. Dann lass das zu und geh auf einen deiner Mitchristen zu und bekenne das und lege es offen. Und wenn ihr eure Bereiche noch vielleicht nicht kennt, dann dürft ihr gerne auch hier dieses Blatt nehmen. Und vielleicht wandeln schon einige von euch mega im Geist Gottes, dann bitte helft doch euren Geschwistern. Überlegt euch, hey, wer in meiner Gemeinde hätte es nötig, dass ich ihm die Lasten und vielleicht auch die Laster tragen, helfen könnte. Hebräer 12, Vers 12 bis 14. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir beten. Jesus, wir danken dir für die Gemeinde. Danke viel, viel mal, dass du uns Geschwister an die Seite gestellt hast. Danke, dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, den Geist Gottes, der uns die Kraft gibt, Sünde zu überwinden. Und Herr, ich bitte dich für diese Gemeinde hier in Bülach, dass sie eine Gemeinde sein kann, wo Masken fallen und wo ein authentisches Christsein gelebt werden darf, wo die Angst und Scham weicht und der Stolz und wo eine Demut und eine Liebe zum Nächsten kommen kann. Auch wenn wir etwas komisch sind manchmal. Jesus, ich danke dir so, dass du uns jeden von uns rufst in deine Nachfolge und dass wir eine bunte Familie sein dürfen. Wirk du, Herr, und ermutige du uns und gib Mut den Menschen, die vielleicht denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Wirk du, Herr, wir beten dich an. Amen.